Butterfly-Effekt aktiviert, Speicherpunkt überschrieben und ihr Zuhörer da draußen habt euch ebenfalls dazu entschieden, auf Play zu drücken. Und damit beginnt die zweite Episode Until Dawn, das Remaster und Down to the Detail. Macht das Licht aus, lehnt euch zurück, hört genau hin, denn in den Bergen der Blackwood Pines erzählt man sich Geschichten von verschwundenen Schwestern, flackerndem Licht und Entscheidungen über Leben und Tod. Und hoffentlich nicht tot sind meine drei Mitstreiter hier oben im Ferienhaus in der Lodge. Hallo Ringo, hallo Marius und hallo Tim.
Hi.
Hi.
Guten Tag.
Noch nicht tot.
Ja, noch nicht tot, genau, das ist das Stichwort. Denn wir erinnern uns, in der letzten Episode, beziehungsweise in Episode 1 von Until Dawn, ging es um eine Gruppe Jugendlicher, die an den Ort zurückkehren, wo alles begann, vor einem Jahr, wo im Schnee die Spuren langsam bedeckt wurden, aber die Schuld blieb. Ein Jahr nach dem tragischen Verschwinden von Beth und Hannah Washington treffen alte Bekannte, verletzte Gefühle und eine dunkle Vorahnung aufeinander. Und was so als Ski-Winter-Abenteuer-Wochenende beginnt, verwandelt sich ja so langsam, aber sicher in einen psychologischen Schleier aus Paranoia und irgendwas, das sie beobachtet. Heute sprechen wir über Kapitel 2. Und da muss man vorab erstmal erklären, wie dieses Kapitel überhaupt heißt. Denn dieses Kapitel kann wieder zwei Namen tragen: Dunkelheit oder Eifersucht.
Ich habe Eifersucht bekommen. Und das hatte was mit den Antworten, die man Dr. Hill gegenüber hinterlässt in den letzten beiden kleinen, zwischen den Kapiteln stattfindenden Sessions zu tun.
Ich habe Dunkelheit bekommen.
Was das genau zu bedeuten hat am Ende des Tages, kann ich auch nicht sagen. Mal sehen. Vielleicht merken wir es ja, wenn wir drüber reden. Eifersucht macht Sinn für mich, denn wir haben ja ein gewisses Beziehungsviereck, sage ich immer, zwischen dem guten Mike, der Emily, der Jessica und Matt. Und Eifersucht spielt da definitiv eine Rolle. Dunkelheit durch das ganze Spiel eigentlich immer sinnvoll.
Und Dunkelheit ist auch das Stichwort, denn mittlerweile ist es tatsächlich dunkel geworden, sowohl im Original Until Dawn als auch im Remake, obwohl wir hier eine zeitliche Diskrepanz haben. Das Original schreibt hier die Uhrzeit 22 Uhr, 10 Uhr abends, und im Remake haben wir gerade mal 8 Uhr abends.
Genau, wir bleiben aber bei 9 Stunden bis zum Sonnenaufgang, und so macht's auch Sinn, würde ich mal sagen. Wenn wir da 9 Stunden hinzufügen, dann ist es mehr sommerlich wahrscheinlich für das Remake und winterlich für das Original.
Genau. Ja, und Kapitel 2 beginnt mit einer Unterhaltung zwischen Chris und Josh.
Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor.
Ach ja? Das denke ich mir auch immer.
Tja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher.
Ja, das stimmt wohl.
Wann sorgst du dir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen.
Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort.
Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke.
Ups.
Und wir bekommen jetzt gleich zu Beginn ein Porträt der letzten Figur, die uns noch fehlt, um wirklich alle Protagonisten dieses Spiels porträtieren zu können. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber wir lassen das so. Und zwar von Josh. Josh ist der Bruder von Hannah und Beth. Seine Charaktereigenschaften sind Beharrlichkeit, Kreativität und Verspieltheit. Josh war einer derjenigen, die an dem tragischen Abend betrunken und völlig müde auf der Couch gelegen haben. Er hat also nicht so viel mitbekommen von diesem Streit. Er wird gespielt von Rami Malek. Das ist ein heute relativ bekannter Schauspieler. Wir hatten, glaube ich, schon festgehalten, dass zum ersten Release von Until Dawn, ich meine, der gar noch nicht so bekannt war wie heute.
Ja, ich glaube auch. Das muss vor Mr. Robot gewesen sein, ja.
Ja, genau. Und ja, er ist so ein bisschen der Pausenclown mit Chris zusammen in dieser Clique. Und ja, natürlich hier, wie soll ich sagen, tragischer Hinterbliebener, denn seine beiden Schwestern sind ja nach wie vor verschwunden. Er trägt eine Downweste, eine graue Wollmütze und ist insgesamt, sportlich leger gekleidet. Er wirkt hier relativ gut gelaunt bei diesem Zusammentreffen.
Ich finde, das ist eine sehr gute Performance von Rami. Der Charakter selbst, kann man den vielleicht ein wenig als nervig empfinden, denke ich. Zumindest manche
das
Personen.
Das kann man.
Aber ich persönlich finde, er hat Spaß in der Rolle. Und das ist so halt die Person, die, es klingt ein bisschen komisch, weil das einfach Teenager sind, die miteinander redet, aber der oft die vierte Wand durchbricht. Also der ständig irgendwelche Filme zitiert und irgendwelche kleinen popkulturellen Phänomene erwähnt. Das ist halt Rami. Er ist sich am bewusstesten, dass es hier ein Horrorfilm ist, ein bisschen, ja.
Ja, wobei das ja auch vielleicht gar nicht so aufgesetzt sein muss, denn ich greife jetzt ein bisschen vor. Wir wissen ja, dass die Familie Washington vermutlich relativ vermögend ist und dass der Vater dieser Washington-Familie ja auch im Filmbusiness beschäftigt ist oder war. Das ist nicht so ganz klar, ob das noch aktuell ist. Und da macht es vielleicht schon Sinn, dass der George da auch einen Einblick hat und tiefes Film und, wie sagt man denn, Film und Medienwissen mitbringt. Und da eben auch so ein bisschen ein Nerd ist, wie man so sagt.
Ja, total. Du hattest auch gerade noch angesprochen, die vierte Wand durchbrechen und sich bewusst darüber sein oder zu sein, dass man in einem Horrorfilm sich befindet oder in einem Horrorspiel. Und das Gespräch zwischen Chris und Josh beginnt auch passenderweise damit, dass Chris sich darüber beklagt, dass es hier keinen Handyempfang gibt, wie es natürlich allzu typisch für solche Horrorszenarien ist.
Oh ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Chris und Josh kommen zusammen an mit Sam. Ashley und Matt sind schon da und warten vor der Tür der Loge. Der Loge, sage ich schon wieder. Der Kabine.
Kabine ist genauso falsch.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Hey Leute, war der Aufstieg okay?
Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen.
Josh hat's auf Chris abgesehen. So ein kleines Attentat vielleicht. Und möchte mit ihm über Ashley reden.
Genau. Er weiß, dass Chris ein Auge auf sie geworfen hat. Und er testet hier mal so ein bisschen das Wasser bei Chris.
Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar?
Absolut, Mann.
Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen?
Als hätte ich da Chancen.
Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine.
Ja, aber nur als Freunde.
Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht.
schon gut, kapiert. Wow.
Ich weiß gar nicht, ob das aufgesetzt ist, dass er sagt, er findet Ashley heiß. Vielleicht sagt er das auch nur so in dem Moment. Zugegeben, Ashley ist eine der attraktivsten hier in dem Spiel, finde ich, rein optisch und auch so von ihrer Art, wenn man sie so im späteren Verlauf kennenlernt. Sie hat im Gegensatz zu Emily nicht so eine nervige Attitüde. Und ja, ich habe das jetzt hier eher so als Buddy-Gehabe interpretiert.
Definitiv. Das sind beste Freunde, Josh und Chris.
Mhm. Ja, so würde ich das auch sehen.
Alternativ kann man Josh hier noch in so ein es tut mir leid, was passiert ist und ist alles in Ordnung Gespräch verwickeln. Josh wirkt uns hier sehr schnell ab, beharrt darauf, dass nach einem Jahr alle Wunden verheilt sind, dass das Thema für ihn kein Problem mehr ist. Naja, ob man ihm das glauben will, ich weiß es nicht. Was mir hier aufgefallen ist, ab einem gewissen Punkt gibt es wieder eine Beobachterperspektive aus dem Wald. Und auf dem Bildschirm stand Chris und ich wusste nicht genau warum. Es ist der Mensch, der beobachtet wird, die Person, die beobachtet wird, aus dem Wald heraus. Aber weshalb sein Name dort stand, das war mir nicht ganz klar.
Ah, weil du ihn spielst.
Genau, richtig. Das passiert immer, wenn du einen Charakter übernimmst. Ja, richtig.
Weil ich ihn spiele. Ah, stimmt. Chris spielen wir jetzt auch. Okay, dann erschließt sich das. Sehr gut.
Und das wird in Zukunft sehr oft geschehen, dass wir halt aus der Beobachterperspektive irgendwen sehen oder auch Geräusche hören, die ich teilweise gar nicht zuordnen kann. Also es könnte mal so ein dumpfes Klangen sein. Manchmal ist es auch Vogelgeschrei. Das wird sehr oft geschehen und die Charaktere, manchmal merkt es einer, manchmal merkt es keiner. Viel konnte ich nicht zuordnen. Das wird sehr oft geschehen in diesem Kapitel. Aber ja, wir können als Chris ein bisschen drauf eingehen, auf Josh, deine Anspielung und so weiter. Ich glaube, ich mochte Joshes. Ich wollte nur mal testen, ob du noch südlich so ein bisschen Blutfließen hast in deinem Körper, was Ashley angeht. Aber ja, es sind Freunde, ja.
Genau, und wir übernehmen jetzt gleich die Steuerung über Chris. Das hat uns das Spiel hier angezeigt mit der Namensentblendung, denn ja, es ist Winter, wir kommen irgendwie nicht in diese Hütte rein. Das Türschloss ist vereist.
Verdammt, dieses blöde Ding.
Vereist?
Was sonst?
Vielleicht gibt's noch einen Weg rein.
Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen.
Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten.
Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen?
Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder?
Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel.
Und Josh schickt uns hier los. Wir sollen doch mal unserer Idee nachgehen, nämlich in die Hütte einbrechen. Denn das war Chris' grandiose Idee. Und wir müssen jetzt einmal außen rum und schauen, ob wir irgendwie durch einen Hintereingang, Kellerfenster oder dergleichen in die Hütte gelangen können.
Ja, und Josh benutzt dieses Lead the way, Coaches, und spricht den Apachen-Häuptling an oder den Kokon-Häuptling an. Was vielleicht ein bisschen Sinn macht, weil wir in naher Zukunft oft mal so Traumfänger finden und da sehr viele von amerikanischen Ureinwohnern die Rede ist.
Auch die Totems, ja, genau. Mhm.
Ja, genau, die Totems natürlich. Aber das ist einfach nur Josh, der so ein kleiner Idiot ist auch manchmal.
Hattet ihr euch noch mit den ganzen anderen Charakteren unterhalten, als man die Steuerung von Chris übernehmen konnte?
Ja, ein bisschen. Ist nicht wirklich sinnvoll, was sie zu sagen haben. Bringt uns nicht weiter, fand ich jedenfalls.
Ja, ich fand, ja, also zur Story trägt das wirklich nicht bei, das finde ich auch, aber man versteht so ein bisschen die Dynamik zwischen den Charakteren, finde ich immer noch so ein bisschen.
Ich glaube, Ashley ist kalt und als Chris können wir sie ein wenig provozieren, oder nicht?
Super.
Hey, Ash.
Hey, Chris. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer.
Ja, das hört sich verlockend an.
Ja, genau, ja. Und dieser klägliche Flirtversuch.
Ja, das Schöne ist, dass es gibt ja dieses Lied, ich weiß gar nicht, von welchem deutschen Musiker das ist. Ihr kennt es alle, 1000 Mal berührt und 1000 Mal ist nichts passiert. Das ist so ein Liedtext, der passt wie die Faust aufs Auge zu Chris und Ashley. Denn die beiden bewegen sich immer so um diesen Punkt, wo es eigentlich richtig knistern müsste und eigentlich endlich mal zum ersten Kuss oder zum ans Eingemachte gehen. Und die beiden bewegen sich die ganze Zeit drumherum und keiner traut sich so richtig, den ersten Schritt zu machen. Und ja, diese unbeholfenen Flirtversuche, das erleben wir sogar noch ein, zwei Mal in dem Spiel. Aber nun heißt es Josh hinterher auf die Rückseite der Hütte. Denn irgendwo soll es ja ein Fenster geben, das vielleicht nicht richtig abgeschlossen ist.
Verdammt, mir geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen.
Kommst du nicht mal ohne dein Handy klar?
Was? Wieso?
Du redest von nichts anderem.
Naja, es kann halt so viel Zeug und...
Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt?
Nope.
Eine App, mit der du ein Date kriegst?
Ja, eigentlich gibt's also, da...
Also, hast du nicht. Die Antwort ist, hast du nicht.
Genau, und hier sehen wir nochmal ganz klar, wie groß diese Hütte eigentlich ist, ja. Teilweise aus grobem Stein gemauert, teilweise massive Holzstämme, sehr wenig beleuchtet außen.
Warum auch, ja?
Warum auch, ja, ist richtig. Und ab einem gewissen Punkt stoßen wir dann auf einen Müllcontainer, den wir gemeinsam verschieben können, um an ein Fenster zu gelangen. Ganz, ganz klassisch, ja.
Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut.
Mhm. Ja.
Das hatte mich total verwirrt. Für mich sah das aus wie so ein Mehrzweckkasten, wie so ein Kabelverteilerkasten. Und ich hätte nicht gedacht, dass man den schieben kann.
Da ist auch eine leichte Schicht Schnee drauf und so weiter. Man kann nicht genau erkennen, ob der Räder hat oder nicht, ja.
Aber wir wissen spätestens seit Doom, dass wir uns möglichst gegen alle Wände und Gegenstände werfen sollten, um dahinter irgendwas zu öffnen. Und wir wissen auch seit Tomb Raider, dass man große, viereckige Gegenstände, die unbewegbar scheinen, dass wir die verschieben können.
Ja, stimmt.
Insofern macht das schon Sinn, dass wir vielleicht auch diesen Container hier bewegen können. Und man muss ja auch sagen, zur Verteidigung, Josh hilft hier mit. Wir schaffen es auch, hochzuklettern und können dann durch das Fenster, das aus irgendeinem Grund nicht verschlossen ist, in das Haus hineinfallen. Denn genau das passiert. Chris ist jetzt nicht unbedingt die Sportskanone in dieser Clique. Der gute Purzeltier kopfüber in den Keller. Aber ja, er tut sich hier nichts und das ist alles noch sehr humorig gehalten.
Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst.
Du meinst Sport?
Ja, da, wo man das Seil hoch muss.
Das Aufregendste hier an der Stelle ist tatsächlich, dass die Glühbirne kaputt geht, als sie das Licht einschalten wollen.
Wow. War ich das?
Ich glaub nicht. Hier, nimm das.
Aber Josh ist dann gleich da zur Stelle und überlässt ihn sein Zippo-Feuerzeug, also so ein Sturmfeuerzeug, mit dem wir uns jetzt hier drinnen ein bisschen umsehen können und den Weg illuminieren können.
Ja, und er erklärt uns auch direkt seinen Plan, warum wir das Feuerzeug brauchen und was wir suchen sollen, denn er möchte einen Flammenwerfer bauen.
Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee.
Ja? Absolut.
Na, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug.
Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen?
Spray, Mann, es ist Spray.
Oh, ja, jetzt verstehe ich.
Flammenwerfer.
So wie bei unseren Spielzeugsoldaten.
Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch.
Bye-bye, vereistes Schloss.
Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst?
Nein, aber ich mach's.
Geh mit Gott, Partner.
Also soll sich Chris auf dem Weg ins Badezimmer machen, Deodorant finden und die Türklinke von innen entfrieren.
Das ist auch so eine typische Jungsidee, auf die wäre ich auch gekommen, so mit 15, 16. Heute hätte ich es vielleicht vermieden.
Aber wirklich, das passt auch wirklich genau zu dieser Altersgruppe, in der wir uns ja eigentlich auch wirklich befinden, auch wenn die Schauspieler so alt aussehen. Ist diese Idee wirklich sehr, sehr jugendhaft, dümmlich, sage ich jetzt mal. Und B, wird da noch kurz thematisiert, ob es in Ordnung ist, wenn Chris sich jetzt alleine durch dieses Dunkle kämpfen muss. Und ja, Chris, der ja nun mal eben, oder dessen Schauspieler ja nun mal schon eher wie ein gestandener Mann aussieht, der sagt schon, dass er doch ein bisschen Angst im Dunkeln hat. Das fand ich dann etwas befremdlich.
Och, das kann ich voll verstehen. Ich habe auch Angst im Dunkeln. Und wir navigieren uns hier durch diesen riesigen, dunklen Lagerraum, / Werkstatt, / Garage. Alles steht voller Regale. Habe ich irgendwo ein Schneemobil gesehen? Ich glaube ja. Großartig, da sieht man, wie reich die Washingtons sind. In einem kleinen Nebenraum findet Chris dann einen Zeitungsartikel vom Juni 97.
So, was haben wir denn hier?
Der Ex-Hausmeister des Anwesens wollte die Hütte abfackeln, weil die neuen Besitzer, die Washingtons, ihn gefeuert haben. Kann ich voll verstehen.
Ich habe hier auch wieder ein Totem gefunden.
Oh, das habe ich nicht gefunden.
Ich glaube, unser zweites Verlusttotem, da können wir sehen, wie Emily in einer Explosion stirbt.
Ah?
Ja, und solange wir noch Augenbrauen haben, sollten wir sie ein wenig anziehen, bevor wir den Flammenwerfer finden, schätze ich. Wir können ein paar weitere Gegenstände finden. Es gibt, glaube ich, so ein Foto von Joshes Familie unten auch noch im Keller, wo wir dann nochmal die Schwestern, den Vater und die Mutter sehen können und Josh selbst, also alle fünfe zusammen.
Aber ist das noch der Keller? Für mich war das schon der Wohnbereich, das war so ein großer, langer Flur. Und hier ist halt dieses Ölgemälde mit der kompletten Familie.
Ah, okay. Es gibt auch noch ein weiteres Foto, das wir später finden.
Das habe ich vielleicht verpasst.
Ja. So ein Prom-Night-Foto können wir auch noch finden.
Ah, echt cool.
Und eins auf dem Strand und so weiter. Es gibt eine Menge Gegenstände zu finden hier, ja.
Ja, wir bewegen uns weiter durch die Dunkelheit, durch diesen Gang. Wir haben hier gemauerte Ziersäulen, verschlossene Türen links und rechts, Kommoden, Gemälde, Deko und diese Unart mit weißen Laken abgedeckte Möbel finde ich immer gruselig.
Sei froh, dass es nicht mit weißen Laken abgedeckte Schaufensterpuppen sind.
Das wäre noch viel, viel schlimmer, ja.
Was ja auch immer typisch ist für solche Filme. Ich glaube, zuletzt gesehen bei Blade Runner oder so. Ja, ich denke da immer gleich an den, na, wie hieß der gute? Ich will mal Christopher Robin sagen, aber der ist aus Winnie Pooh gewesen.
Ja, J.F. Sebastian?
Ja, genau. Der hatte ja auch solche Figuren. Ja, aber wir irren hier weiter durch die Dunkelheit und können nun uns wieder mal einen dummen Jungenstreich erlauben. Denn wir sind ja hier im Erdgeschoss. Wir sind ja nicht wirklich im Keller, sondern im Erdgeschoss. Das ist alles eine Ebene. Und können hier die Mädels am Eingang erschrecken, die nun immer noch frieren vor der Tür stehen und darauf warten, dass wir endlich mal die Tür enteisen.
Oh! Hi, Chris. Wirklich witzig.
Da, woran habt ihr mich erkannt?
Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas?
Okay.
Ja, wir können uns auch selbst erschrecken. Denn es gibt hier wieder so ein Türenknarzen oder so, was von irgendwo herkommt. Wie gesagt, das wird sehr häufig geschehen. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben. Aber Chris schaut sich um. Hä, was war das denn? Ist doch keiner hier. Naja.
Ja, yeah, es gibt auch eine Tür, die zuknallt. Habe ich mich erschrocken, obwohl man gerade hier damit rechnen müsste. Ja. Und Chris geht jetzt weiter in den großen zentralen Wohnraum Hier gibt es Sitzgelegenheiten, ein Piano, Kunst, Statuen und wieder viele Möbel mit weißen Laken abgedeckt. Ein riesiger Kronleuchter hängt von der Decke. Das ist kein klassischer, sondern er besteht so aus mehreren Ringen, so angeordnet, dass sie wie eine rudimentäre Kugel erscheinen. Und hier können wir in einem Nebenraum eine alte Nachricht auf einen Anrufbeantworter abhören von einem Detective an die Mutter von Josh.
Eine neue Nachricht.
Okay.
Neue Nachricht.
Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen.
Ende der Nachrichten.
Ich dachte mir, es geht hier wahrscheinlich um den Hausmeister aus dem Zeitungsartikel.
Vermutlich, ja. Im Wohnzimmer sehen wir auch, der Fernseher funktioniert nicht. Komischerweise funktioniert halt der Anrufbeantworter. Wir kommen später dazu, dass wir irgendwie keinen Strom haben, aber anscheinend doch so teilweise. Bin mir da nicht ganz sicher, was es damit auf sich hat. Und wir finden auch halt ein Prom-Night-Picture, wo wir halt sehen können, dass Hannah und Sam drauf waren. Die jetzt verstorbene Hannah, aber auch Mike und Emily, die anscheinend schon zusammen waren oder vielleicht gerade zusammengekommen sind. Vielleicht ein paar Jahre alt. Mhm. Mit Chris begeben wir uns nun in das zweite Geschoss des Hauses und werden erstmal wieder überrascht, denn vor unserer Nase schlägt ein Fenster zu.
Ha!
Das mag der Wind gewesen sein, richtig?
Mit Sicherheit. Klar.
Also nochmal ein klassischer kleiner Schocker hier. Ja, oben finden wir unter anderem auch ein paar Trophäen, denn wie schon gesagt, die Washingtons, oder zumindest Herr Washington, der Vater von Josh, Hannah und Beth, war Regisseur oder Filmproduzent oder sowas. Und er hat anscheinend einen Award bekommen für einen Horrorfilm. Macht ja richtig Sinn.
Ja.
Und ja, deswegen finden wir auch wahrscheinlich später im Haus halt sehr viele Requisiten von Horrorfilmen, was ja nur gut für die Atmosphäre hier ist.
Ja.
Aber wir machen uns weiter Richtung Badezimmer.
Ja, es gibt ein bisschen was zu erkunden. Es gibt hier viele Ecken, Nischen, Möbel, Regale mit Büchern. Und wir finden hier noch ein gelbes Totem.
Ah, okay. Oh, richtig, hast recht.
Mhm. Ja, genau. Und das zeigt, wie Sam, nur bekleidet mit einem Handtuch, vor jemandem flieht.
Genau, sie springt in so einen Fahrstuhlschacht hinein.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und dann bin ich auch im Bad gelandet.
Genau, aber ihr sagt das so, wir gehen hier einfach ins Badezimmer, denn ich muss sagen, ich habe mich hier oben erstmal einmal verlaufen. Ich bin erstmal einmal im Kreis gelaufen. Und dann hatte ich auch das Gefühl, es gibt hier mehrere Möglichkeiten abzubiegen. Gibt es natürlich nicht wirklich, aber ja, man bekommt wirklich an allen Ecken und Enden zu spüren, sobald man hier, soll ich das sagen, sobald man hier die Möglichkeit hat, selbst zu steuern, wie groß dieses Anwesen ist, diese Ferienhütte, dieses Ferienhaus, muss man sagen. Ja, aber wir kommen ins Badezimmer und wir können hier schon an den Badeschrank, Badezimmerschrank, und schauen, ob es hier was gibt.
Ja, und da taucht unser Lieblings-X-Men auf.
Ja, der X-Men-Mini-Bär.
Ja, der genau. Ein kleines Baby-Wolverine, ein kleiner Baby-Vielfraß, springt aus diesem Kabinett hinaus.
Da! So ein Dreck!
Was auch immer der da drinnen gemacht hat und wie der da reingekommen ist, denn die Türen waren ja verschlossen. Aber tatsächlich ist es so, dass uns hier ein Waschbär, Vielfraß, keine Ahnung, entgegenspringt. Es gibt hier tatsächlich mal wieder so einen typischen Jumpscare-Moment. Chris erschreckt sich, wir erschrecken uns als Spieler und dann haben wir aber zumindest unser Deodorant gefunden und können damit zum Eingang zurückgehen, das Schloss enteisen und wie wir unsere Freunde begrüßen, werden wir dann gleich nochmal erschreckt.
Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Mann, das Ding hat mich erschreckt.
Was war das? Bist du okay?
Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas.
Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß.
Baby?
Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein.
Du sagtest gerade schon, du weißt nicht, wie der da reingekommen ist. Und wir hatten ja dieses offene Fenster, was uns auch oben noch erschreckt hatte. Und
ja.
Das hat mich auch noch so ein bisschen stutzig gemacht, wenn ich bin mir jetzt wirklich nicht um die Kletterkünste von Vielfraßen so sicher, aber das Fenster wird ja auch im ersten, oder das Fenster war ja im ersten Geschoss. Und ob so ein Vielfraß wirklich so super klettern kann, wage ich wohl zu bezweifeln. Und dann frage ich mich auch, warum wir nicht einfach durch dieses Fenster hineingeklettert sind. Und vor allen Dingen, warum wir nicht reingeklettert sind, um zu überprüfen, ob da nicht schon jemand anderes drin ist.
Der Wolverine hat einfach seine Adamantium-Klauen ausgefahren, ist die Wand hoch und das können wir natürlich nicht.
Ach stimmt, der kann auch super weit springen, richtig?
Ja, ja klar.
Ah, ja. Natürlich. Sorry.
Genau, wir öffnen die Tür und jetzt trudeln hier auch langsam unsere Freunde ein. Josh ist mit dabei, Sam, Chris und Ashley.
Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken.
Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist.
Ich mach mal Feuer an.
Hier hat sich ja kaum was verändert.
Es war niemand hier oben.
War nicht die Polizei ständig hier?
Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los.
Nope.
Was geht, Party People?
Hey!
Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro.
Klar doch!
Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst.
Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's?
Wow. Ganz ruhig, Cowboy.
Wir wechseln mit der Perspektive jetzt auf Matt. Das heißt, wir spielen nicht mehr Chris, wir spielen jetzt Matt. Und als Matt konnten wir schon damals durch das Teleskop halt möglicherweise Mike und Emily ein wenig bespannen. Ich glaube, wir haben es alle gemacht, richtig?
Nein, ich nicht.
Ah, okay, dann Ringo nicht. Aber falls wir es getan haben, könnten wir nun Mike darauf ansprechen.
Ja, da kommt der erste Streit, richtig.
Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg?
Was?
Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop.
Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten?
Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles.
Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal.
Pass bloß auf, Mike.
Genau, ein richtiger Streit bricht aus und wir kriegen jetzt weitere Möglichkeiten, uns zu entscheiden, ob wir auf der Seite von Emily oder auf der Seite von Jessica sein wollen. Ich habe durch die Bank immer Jessica gewählt. Verrate ich schon mal so. Ich finde, Emily ist ja einfach definitiv die Übeltäterin und ist ja auch etwas nervigere Person an sich, so ein bisschen.
Ja, naja. Bin ich ganz bei dir.
Nicht gut für Matt, denn wir machen es als Matt, der mit Emily zusammen ist. Also ich habe mir jetzt keine Bonuspunkte abgeholt von Emily hier, aber ja.
Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen.
Entschuldige bitte. Hast du was gesagt?
Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut?
Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte.
Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh.
Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh.
Komm schon.
Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel!
Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir.
Du bist so ein Miststück.
Von mir aus.
Ja, Matt kriegt hier ordentlich Feuer. Und Mike ist schlau. Der sitzt auf der Couch, breitbeinig, ganz entspannt und hält sich raus aus der ganzen Diskussion. Finde ich großartig. So hätte ich es auch gemacht.
Ja.
Ja, denn egal, was wir machen, ob wir nur M beruhigen wollen oder nicht, wir kriegen trotzdem Feuer. Nicht nur von Emily, sondern auch von Jess. Es ist hier ein Riesenstreit-Dreieck und Matt steht halt wie ein bedröppelter Pudel so ein bisschen in der Mitte und kriegt die Frauen natürlich nicht unter Kontrolle.
Josh kommt zur Rettung und entschärft diese Situation ein wenig und schlägt vor, dass Mike und Jessica vielleicht nicht hier im Haupthaus übernachten sollten, sondern im Gästehaus.
Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe.
Ja, okay. Willst du mitkommen?
Hauptsache weg von dieser Hure.
Sie liegt ein Stück den Weg hoch.
So viel dazu.
Ja.
Ich dachte auch, okay, Gästehaus direkt nebenan. Nee, das ist noch ein ziemlicher Track.
Matt will Josh hier mit dem Feuer helfen, als M ihre Tasche sucht und deswegen einen weiteren Streit mit Matt anfängt.
Also, Josh, sollen wir Feuer machen?
Wo ist meine Tasche?
Hä? Huh?
Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast.
Was ich meine, Sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt.
Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke.
Was hast du gegen meine Jacke?
Matt, ich brauche meine Tasche.
Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen.
Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche?
Also, ich...
Glaubst du es?
Schätze nicht.
Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück.
Und dann können wir uns aufwärmen?
Ja, und zwar richtig warm.
Okay. Okay, dann los.
Ich muss sagen, die Trude lasse ich bei der ersten Gelegenheit verrecken, das könnt ihr wissen. Und wir müssen jetzt mit Emily, also Matt und Emily, zurück zur Seilbahnstation. Wegen dieser blöden Tasche.
Ja, genau. Sam entschuldigt sich in dieser Zeit und sagt, sie möchte sich ja ein heißes Bad gönnen und geht nach oben. Ja. Das ist das Cleverste, was man machen kann, glaube ich. Ich glaube, Sam hat das raus, ja.
Genau, ja. Und Josh als Wingman sozusagen wirft hier Mike den Schlüssel zu zum Nachbargebäude und wünscht den beiden viel Spaß und ja, empfiehlt ihnen, das Liebesnest auszuerkunden.
Im Exil.
Im Sexil.
Nichts dagegen.
Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte?
Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst.
Falls wir jemals ankommen.
Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite.
Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher.
Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier.
Pornostar?
Ich würd's mir ansehen.
Git.
Sorry für den kleinen Rausschmiss.
Ist okay, Mann.
Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie.
Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen.
Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen.
Okay, verstanden.
Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet.
Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will?
Was, wirklich?
Was? Nein.
Und wir haben jetzt die Chance, mit Mike Jessica hinterherzulaufen, raus in die Dunkelheit und erstmal, wie du schon sagst, Marius, ein ganzes Stück durch den Wald zu folgen. Wir können hier an der, wie nennt man das denn, Veranda sozusagen, noch einen weiteren Totem finden. Es ist so ein Vorahnungstotem, glaube ich.
Wieder verpasst.
Ja, macht gar nichts. Wir werden wahrscheinlich nicht alle finden. Ich kann mal ganz kurz sagen, wir finden hier eine kurze Sequenz, wo wir mehreren Hirschen gegenüberstehen, die uns anbrüllen. Aber das Ganze ist auch sehr kryptisch gehalten. Also man kann jetzt eigentlich noch nicht so richtig erahnen, was es mit diesen Hirschen einmal auf sich hat. Und ja, jetzt wird von uns tatsächlich verlangt, dass wir hier in diese dunkle, kalte Nacht gehen, nur mit einer Taschenlampe bewaffnet. Wohlgemerkt auch nur eine, nicht jeder eine. Und uns hier den Weg durchbahnen zu dieser Hütte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das verstehe ich. Ja, es ist ein Horrorfilm und da muss es immer irgendwie den Gang in den Keller geben oder den ich gehe kurz draußen nachsehen oder ich muss nochmal runter zur Talstation oder lasst uns hier trennen, da haben wir bessere Chancen. Moment, wo jeder da draußen sagt, was? Aber ja, ich weiß, also ich wäre hier nicht rausgegangen. Auch mit der Option, dass ich hier mit Jessica alleine gewesen wäre, aber ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre nicht raus, dann hätte ich halt mit anderen in ein Zimmer geschlafen, dann wäre halt nur Fummeln drin gewesen und nicht mehr. Aber ja, ich wäre nicht nochmal raus.
Ja, und noch dazu, dieser Generator liegt irgendwie auf dem halben Weg zu diesem Gästehaus und anscheinend ist das Einzige, was er macht, ist ein Sicherheitstor öffnen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Strom bis zum Gästehaus geht. Ich weiß auch nicht, was da genau los ist, aber ja.
Hat er nicht auch die Wegebeleuchtung mit Strom versorgt?
Oh, okay, dann...
Das kann durchaus sein. Ja. Aber ich dachte, die Hütte, die richtige Hütte ist schon dort, wo die Generatorhütte ist. Dass das die Entfernung ist, die sinnvolle Entfernung, ja? Mhm. Aber wir treffen hier auf ein komisches Hightech-Tor.
Ja.
Völlig unsinnig hier angebracht, fand ich. Man hätte auch drüber steigen können, links und rechts. Und das müssen wir mit dem Generator in der Generatorhütte aktivieren.
Okay, mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey.
Wow, du bist echt genial.
Hier gibt es nochmal so einen kleinen Jumpscare, denn als wir mit Mike den Generator starten, mit so einer Art Minispiel, man muss irgendwie die richtige Taste drücken, dann guckt draußen durchs Fenster so eine vermummte Gestalt rein mit einer Art Schutzbrille. Ja, Mike sieht diese Person nicht, aber wir als Spieler.
Genau, wenn wir dann zurückgehen und nachsehen wollen, ob sie immer noch da steht, dann steht sie natürlich nicht mehr da. Aber wir haben jetzt einen ersten Eindruck, dass wir tatsächlich hier nicht allein sind, dass hier tatsächlich noch jemand in der Dunkelheit ist, der uns beobachtet. Vermutlich die Person, die schon die ganze Zeit auf uns schaut. Und das passt ja auch so vom Habitus, von der Kleidung, von der Maskerade so ein bisschen zu der Person, die auch mit der Machete oder dem Flammenwerfer uns schon einmal oder einigen anderen Figuren hier in diesem Spiel schon einmal begegnet ist.
Ja, aber wir durchqueren dieses verriegelte Tor.
Tada! Sesam, öffne dich!
Jess macht hier Musik auf ihrem Handy an, sagt:
Oh ja, ich hab die Hits!
Und freut sich wie eine Schneekönigin.
Aber das war so seltsam für mich, weil ich das ohne Musik spielen musste. Und dann war einfach nur Stille und sie tanzt da einfach nur.
Ja, du hast da ein hartes Los gezogen.
Ja. Wir haben auch noch Polizeiabsperrband, das an einen Baum hier geklebt ist. Also noch ein paar Anzeichen der Vergangenheit, dass hier mal was gewesen ist.
Wieso räumen die das nicht weg?
Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen.
Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet.
Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind.
Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun?
Ja, wir folgen diesem ewig langen Pfad. Ich fand, es nimmt ganz, ganz viel Pacing raus, hat mir überhaupt nicht gefallen. Allein die Gespräche, die Mike und Jess hier miteinander führen, unerträglich teenie-mäßiger Flirty-Schwachsinn. Ich habe mich richtig geärgert, muss ich sagen.
Ja, also die beiden sind scharf aufeinander, gar keine Frage. Und sie machen am laufenden Band kleine Anspielungen, was sie so alles machen werden, wenn sie endlich in der Gästehütte sind.
Ja, ich habe meine essbare Unterwäsche dabei, du genau. Ja nicht. Rate mal, was wir damit machen. Bla bla bla. Schrecklich, schrecklich.
Aber es geht leider nicht weiter, denn der Pfad zur Gästehütte ist blockiert. Das ist so, glaube ich, so eine Art Holztreppe oder so. Die ist eingebrochen und wir müssen einen Umweg gehen. Und das ist so sehr Herr der Ringe. Bloß nicht durch die Minen von Moria. Die würde ich nie im Leben besuchen wollen, aber leider ist der Weg nach vorne durch die Minen. Armer Gandalf.
Ja. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist.
Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen...
Jess! Fuck! Hey, Jessica!
Ja, hey! Alles gut!
Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt.
Was meinst du, wie es mir geht?
Hast du dir den Kopf angeschlagen?
Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran.
Ja. Kannst du raus?
Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen.
Und ich weiß nicht, also es ist ja nicht nur so, dass wir durch die Minen gehen sollen, sondern die beiden gehen vielleicht einen Meter in diese Mine hinein und da ist gleich ein Schild, auf das so ein, mit Rot ist es, so ein Totenkopf-ähnliches Symbol gekritzelt ist, was, glaube ich, jedem, der nicht des Lesens mächtig ist, signalisiert, Achtung, hier droht Gefahr, geh hier bitte nicht lang oder ne, mach das nicht. Und die beiden machen es trotzdem. Also es ist nicht nur so, dass wir hier mehr oder weniger allein, unbewaffnet, nur eine Taschenlampe, im tiefsten Winter, es ist dunkel, in einem Wald sind. Also das ist so eine Kulmination von schlechten Ausgangspunkten. Nein, sie gehen auch noch in eine Mine, wo nicht klar ist, wie lange gibt es die schon, ist die einsturzgefährdet, es gibt sogar den Warnhinweis, geht hier nicht rein und die beiden machen es trotzdem. Also sie ignorieren so ziemlich alle Warnhinweise und agieren hier gegen jede Vernunft und Verstand, aber das muss wahrscheinlich so sein, es ist ein Teenie-Horrorspiel. Ich darf das nicht hinterfragen. Ich darf das einfach nicht hinterfragen.
Ja.
Ja, zumal die auch gar nicht wissen, ob die Mine überhaupt da wieder einen Ausgang hat, wo sie hinwollen. Also das kommt ja auch noch hinzu. Und spätestens in dem Moment, wir gehen so ein kleines bisschen weiter rein in die Mine, und spätestens in dem Moment, wo uns dann noch so eine Lore einfach entgegendonnert, hätte ich doch garantiert den Rückzug angetreten.
Ja, Genau, also wir müssen noch ganz kurz sagen, Jess lehnt sich natürlich gegen dieses Schild. Das ist jetzt ein bisschen selten dämlich, dass sie das gemacht hat. Das bricht natürlich vor ihr, dieser Holzbalken, und sie fällt da kopfüber runter, tut sich zum Glück nichts.
Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist.
Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben?
Aber ja, wir sind jetzt hier mitten in diesem Schacht und müssen da Loren bewegen. Nicht so ganz, wie wir das so aus Max Montezuma oder Indiana Jones kennen oder so, sondern ja, es ist eher schwere Arbeit. Ich finde, es ist ganz gut gelungen, zu darzustellen, wie schwer diese Eisenloren sind. Das haben sie ganz gut vermittelt. Denn Mike ist ja so der Muskelmann, der sportlichste hier aus der Clique, und der hat schon alle Mühe, sich diese Loren zu bewegen oder wegzudrücken.
Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung?
Ja, bin okay.
Aber ja, wir sind hier in diesem komischen Tunnel. Wir können hier übrigens auch noch ein Totem wiederfinden. In so einem Nebenschacht. Es lohnt sich immer mal wieder in diesem Spiel rechts und links zu schauen, wobei ich natürlich finde, dass wir wissen ja, dass wir hier an allen Ecken und Enden sterben können, und mich hat es immer ein bisschen gehemmt damals bei meinem ersten Durchgang rechts und links mal abseits der Hauptwege zu gucken, weil ich immer dachte, ach, was ist, wenn ich jetzt hier irgendwie, ne, ich laufe hier hin und dann breche ich irgendwo ein und bin tot, oder dann kommt das Böse aus der Dunkelheit und schnappt mich. Deswegen weiß ich noch, dass ich in meinem ersten Durchgang ganz, ganz viel habe liegen lassen, weil ich es mich einfach nicht getraut habe.
Ja, das ist das Schicksalstotem. Ich glaube, das erste, was wir finden. Und wir sehen halt Jessica, wie sie stark verwundet auch in so einem Fahrstuhlschacht aufwacht, zu sich kommt.
In Unterwäsche.
Ja, richtig.
Und in Unterwäsche. Das ist ja oft so, dass die Mädels irgendwie sehr knapp bekleidet sind.
Ich habe es mir ganz oft angesehen.
Wollte noch gerade sagen. Nachdem Jessica ihren kleinen Abgang macht, als Mike haben wir dann die Chance zu sagen, heldenhaft herunterzuspringen oder vorsichtig herunterzuklettern. Wir können so ein paar Punkte sammeln bei Jessica, wenn wir heldenhaft sind und ihr hinterher stürzen, ja.
Als wir das Totem aufgenommen haben, dreht sich Mike zurück zu Jess, und hinter ihm, im verschütteten Stollen, krabbelt etwas die Decke entlang. Es huscht da vorbei. Niemand sieht es wirklich, außer wir als Spieler wieder.
Ach was.
Das hat schön die Spannung aufgebaut, das fand ich gut. Nachdem jetzt so lange eigentlich nichts passiert ist.
Ach was, das ging an mir vorbei. Sehr gut, ja.
Das ist das Spider-Man-Crossover.
Ja.
Was wir aber finden können auch, ist ein Zigarrenstumpen. Zumindest das erste, was ich hier gefunden habe. Mhm. Also anscheinend, ich weiß nicht, was man daraus machen kann. Ist der alt, ist der neu? Kann ich auch nicht sagen. Irgendwann wurde mal hier eine Zigarre geraucht, ja.
Wow. Das hier ist ja historisch.
Oh, wie abgefahren.
Das ist von den Ureinwohnern, oder?
Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein.
Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas.
Ein Schrein? Wofür?
Ja, wir sehen zumindest, dass hier sich offensichtlich jemand aufhält. Denn hier sind ja auch Kerzen, die runtergebrannt sind. Und so eine Art indianische Malerei. Also wir sehen hier so ein... Wie beschreibe ich das? So eine Art...
So ein Traumfänger ist
das. Ja, da. Traumfänger, und auch so ein Bildnis einer mystischen Figur, so nenne ich sie jetzt mal, mit einem menschenähnlichen Gesicht und einem Hirschgeweih. Und sowohl Mike als auch Jess kommentieren das nicht wirklich. Also ich weiß nicht, wenn wir vier jetzt da in diesem Schacht wären, oder ich wäre mit einem von euch dort, also ich glaube, bei uns würde die Fantasie durchgehen, was das hier ist, und wer ist denn hier, was muss das für ein Psycho sein, wieso malt man hier irgendwelche komischen Monster an die Wand, und wer lebt denn hier mit Kerzen hier in diesen Stollen, also welcher Psycho, hat er kein Zuhause oder irgendwas? Ich weiß nicht, aber für die beiden ist das mehr oder weniger unspektakulär.
Ja, das fand ich auch, dass sie es extrem belanglos fanden. Jess sagte noch sowas wie, oh, ich glaube wohl kaum, dass die Bergarbeiter hier eine künstlerische Ader haben. Und ja, dann tun die das einfach so als einen Schrein ab, was völlig selbstverständlich ist, dass der sich da unten befindet.
Ja, genau.
Ja, die Unbeschwertheit der Teenager. Mich hat dieses Bildnis sehr an dieses Hirschmonster aus The Witcher 3 erinnert.
Ein Fiend, aha.
Ja, genau.
Und kurz darauf finden wir, auch sehr überraschend oder nicht überraschend, eine kleine Karte an der Wand. Das ist die Minengefahrkarte oder so, wo einfach markiert ist, diese Stellen der Mine sind tödlich und gefährlich und könnten einstürzen. Ah, danke schön, dass die hier am anderen Ende der Mine ist und nicht am Anfang. Vielleicht hätten wir uns das anders überlegt, aber gut, naja, nichts zu machen.
Ja, kurz zuvor sieht man ja auch noch, oder was heißt sieht man, kurz zuvor fällt uns ja auch noch mal so ein Dachbalken vor die Füße. Und ja, danach findest du die Karte, wie du schon sagst. Ja, danke dafür.
Alles klar?
Ja, war knapp.
Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts.
Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus.
Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude.
Aber wir haben es dann ab diesem Moment zum Glück geschafft. Wir sind jetzt draußen aus dieser Mine. Wir können jetzt nochmal das andere Ende dieser eingestürzten Treppe sehen und können dem eigentlichen Hauptpfad in den verschneiten Blackwood Pines weiter folgen.
Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Übrigens auch hier, ich hatte hier totale Erinnerung an
Gabriel Knight 2. Sag's. Für mich kommt das jetzt in meinen Notizen.
Nein, Alan Wake, weil wir hier in dieser Dunkelheit natürlich von Laterne zu Laterne in diesem Naturresort, so nenne ich das jetzt mal, ja, uns quasi immer von Licht zu Licht retten, so hat sich's für mich angefühlt, und kommen dann zu einer Art Aussichtsplattform.
Genau, hier gibt es die Möglichkeit, durch so ein Fernglas zu sehen.
Oh, ein Teleskop! Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow.
Alles klar?
Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen.
Okay, lass mal sehen.
Ich hasse sowas, wenn ich weiß, dass ich gleich wahrscheinlich erschreckt werde. Und,
Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier.
Möglich.
Dann fand ich es auch wieder sehr seltsam, wie Mike reagiert hat. Denn man guckt so ein bisschen durch die Gegend und tatsächlich kriegst du dann so einen kleinen Jumpscare mit irgendeiner Fratze, was aber augenscheinlich kein normales menschliches Gesicht ist oder so. Und auch erschreckend nah. Also es nimmt fast den gesamten Bildschirm ein, dieses Gesicht. Ich wusste überhaupt nichts mit dieser Reaktion anzufangen.
Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich dachte erst, Jessica wäre vielleicht vors Fernglas gesprungen, um ihn zu erschrecken. Aber das war's ja nicht. Wer die Fratze war, warum die so nah war, keine Ahnung.
Ah, siehste, ich habe mir aufgeschrieben, typische Horrortrope, Mike sieht nichts, denn ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nicht genug hin und her geschwenkt oder vielleicht lag das auch an irgendwas anderem, keine Ahnung. Ja, bei mir kam dort nichts.
Aber Ringo, was du bestimmt gesehen hast, ist dieses kleine Schild neben dem Teleskop.
Ja, ja.
Auf dem wir etwas über die Tiere, die hier leben, lernen können.
Genau, es beschreibt so ein bisschen die örtliche Fauna.
Hey, Jess?
Mhm?
Bleib dich bei mir, okay?
Was ist los?
Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben.
Oh, Michael, ich habe eine mega Idee.
Was?
Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon.
Lassen wir das mit dem Bären streicheln.
Die doofe Trude.
Ah, ja. Auf jeden Fall steht drauf Canis Lupus und
ja, ja.
Ich konnte nur an Gabriel Knight 2 denken. Das ist der Wolf natürlich.
Stimmt. Ja.
Aber Ringo, du erkennst die Zeichen nicht.
Das kann durchaus sein.
Du bist zu nicht mal romantisch, sondern du bist einfach nicht... Du bist da einfach nicht, wie soll ich sagen, empfänglich für diese sexuellen Anspielungen. Du musst mal ein kleines Freud-Studium absolvieren. Jess sagt, sie möchte einen Bären streicheln.
Ach, hör doch auf. Ja, ja, alles klar. Ja, danke.
Also, ne, das ist, wir sind hier mitten im Vorspiel.
Absolut.
Ja, sie will einen Bären umarmen im Original, sagt sie.
Wir sind doch schon die ganze Zeit im Vorspiel. Ich habe dann auch irgendwann weggehört.
Okay, also ich fange an, immer mehr hinzuhören. Du hörst weg, alles klar.
Wir können noch ein weiteres Totem hier finden. Das ist wieder so ein Verlust-Totem. Und wir sehen, wie Jessica in einen Fahrstuhlschacht hineinfällt. Also der Fahrstuhlschacht taucht zum dritten Mal jetzt auf. Und ihr Unterkiefer wird rausgerissen. Wunderschön anzusehen, ja.
Da gibt es doch noch wieder einen kleinen Jumpscare schon wieder mit Vögeln, nicht wahr? Da wird Mike doch noch von einer Taube oder so angegriffen.
Ich weiß nicht, ob es eine Taube ist oder ein Spatz oder so, aber ja, stimmt, ja.
Ich dachte, es ist eine Eule. Wir gehen durch ein Tor weiter, folgen dem Pfad nach unten und hier steht ein Reh im Dickicht. Wir wollen es natürlich betrachten und es vorsichtig nähern. Und dann kommt eine Eule angeflattert und verfängt sich so ein bisschen bei Mikey. Der probiert die natürlich zu verscheuchen, hat sich erschrocken. Möchte hier cool bleiben vor Jess, ja. Was war eine Eule?
Verdammte Ratten mit Flügeln!
Oh, armer Mikey. Hat ja keine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt?
Die Viecher sind krank und sicher ansteckend und so ein Scheiß.
Ja, das macht doch eigentlich wohl mehr Sinn, eine Eule da. Ich hatte gedacht, das wäre eine Taube, weil Mike irgendwie sowas sagt wie Ratten mit Flügeln. Und da denke ich automatisch an Tauben.
Aber ja, Jessica macht sich ein wenig über die Reaktion von Mike lustig, dass er Angst bekommen hat und klettert auf seinen kleinen umgefallenen Baum drauf und schnappt sich einen Schneeball. Wir haben wieder Schneeballschlacht, zumindest vermeintlich.
Oh, Boo! Angeberin!
Hey, Mike! Du hast da was im Gesicht. Bam!
Mike will sich dann auch einschnappen und macht den sich gerade fertig und guckt zurück zum Zielen und dann ist Jessica verschwunden.
Jess? Jess!
Genau, es gibt einen Schrei und einen Szenenwechsel.
Ja, wir haben dann direkt einen Szenenwechsel ins Badezimmer der Lodge, wo Sam versucht, den Whirlpool anzuheizen. Da bin ich übrigens ein bisschen neidisch drauf. Diese riesen Badewanne finde ich schon klasse. Allerdings funktioniert im Badezimmer noch gar nichts. Kein heißes Wasser ist da. Und Sam und Josh scherzen miteinander über die Entfernung, dass der Boiler doch irgendwann angestellt werden soll. Ja, und dann spielen wir für eine Weile Sam. Können uns dann nochmal in diesem Badezimmer ein bisschen umsehen. Aber wirklich was zu finden gab es, soweit ich weiß, jetzt nicht. Mhm. Dann können wir uns noch oben über dieser, wie nennt man das, Balustrade oder so, können wir uns noch ein bisschen begeben. Da hört Sam einmal irgendein komisches Geräusch, kann es aber nicht ganz zuordnen und wir können es auch nicht wirklich überprüfen. Jedenfalls finden wir da jetzt nichts, was dieses Geräusch hätte verursachen können. Und dann hören wir unten auch schon ein paar Gespräche zwischen, wer ist denn da unten noch gewesen? Chris und Ashley, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, richtig, genau. Ach stimmt, und eine Sache können wir uns doch noch ansehen, das hatte ich vergessen. Und zwar, bevor wir nach unten gehen, können wir noch einmal in Hannahs Zimmer gehen.
Das sind Hannahs Sachen.
Und da ihre Sachen durchsuchen. Das finde ich auch ein bisschen, ja, traurig, schön, nachvollziehbar, wie auch immer, dass das Zimmer genauso gelassen wurde, wie sie es verlassen hat. So wie wir es noch kennen, mit vielen Schmetterlings, Wandtattoos, einem versteckten Bild von Mike hinter einem Flyer.
Ich kann verstehen, was du meinst. Ich wusste in dem Moment aber nicht, ob es sich richtig anfühlt für mich als Spieler,
und auch so als aus der Perspektive von Sam, ob es so richtig ist, da jetzt reinzugehen und in den privaten Sachen zu schnüffeln. Also wir haben ja hier einige Hotspots, du hast schon gesagt, man kann hier Fotos finden, ich glaube eine Einladung zu einer Halloween-Party. Übrigens sehen ist hier die Einladung, diese Halloween-Party ist dieses Bild von der Vogelscheuche und diesem Maisfeld und dieser Scheune, das wir kennen aus unserem ersten Psychologen-Meeting.
Oh.
Und ja, und noch so ein paar andere Sachen, das ist alles jetzt nicht wirklich storyrelevant, das ist eher, um noch so ein bisschen Lore zu liefern. Show, don't tell. Und ja, aber so richtig wohl habe ich mich dabei nicht gefühlt, so aus moralischen Gründen, hier in den Privatsachen zu schnüffeln.
Ja, es ist komisch, dieser Raum hat sich auch nicht verändert in einem Jahr. Es ist dieses, wenn Kinder sterben, dass Eltern gerne die Räume einfach nicht mehr anfassen, als wären sie so, weißt du, als Gedächtnis, als Altar quasi fast an die Kinder einfach immer bestehend da. Und so ist das halt auch, der Raum ist einfach in der Zeit gefroren. Wir können hier noch ein Totem finden, falls wir es nicht schon mit Chris vorher gefunden haben. Das wäre dieses wegweisende Totem, das man wieder Sam zum Fahrstuhlschacht laufen sieht. Sie hat gekleidet.
Ich muss ein bisschen aufmerksamer sein. Ich habe, ich glaube, die letzten drei Totems nicht gefunden.
So, dieses Totem hast du schon als Chris gefunden. Deswegen findest du es jetzt nicht als Sam.
Ah, okay.
Wir haben öfter mal die Chance, mit einem zweiten Charakter nochmal ein Totem zu finden.
Gleiches gilt übrigens auch für sonstige Gegenstände. Also wir waren ja vorhin mit Chris hier in dem Haus unterwegs und konnten so diverse Requisiten, zum Beispiel auch diese kleine Kamera, also diesen Preis, den Mr. Washington, Bob Washington, wie er heißt, gewonnen hat, die können wir jetzt auch nochmal mit Sam untersuchen. Also wir haben hier quasi die gleichen Hotspots. Also ja.
Genau, die Fotos von der Prom-Party oder von dem Strandurlaub sind auch noch da. Genau. Ja. Mhm.
Ja, aber wir kommen mit Sam zurück in den Hauptraum. Josh müht sich immer noch am Feuer ab, wird von Ash und Chris angefeuert und dann hat er es endlich. Dann ist endlich Feuer an, denn im kompletten Haus ist es ja immer noch dunkel und eiskalt.
Komm schon, ich weiß nicht, wie lange er braucht.
Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen.
Wir vertrauen auf dich.
Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's.
Und hier kommt dann, warum auch immer, die Sprache auf das nächste Teenie-Slasher-Horror-Klischee. Und zwar ein Hexenbrett und eine Seance.
Okay, Lester Mäuler, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei.
Was?
Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett.
Ein was?
Wow, du hast ein Hexenbrett?
Ja, ganz toll, oder?
Warte, soll das heißen, wir machen eine Seance?
Marius, du weißt bestimmt, wie man dieses Brett richtig ausspricht, oder?
Ouija.
Ouija?
Wieso?
Ich dachte immer Ouija.
Ich dachte Ouija.
Nicht Ouija.
Ouija?
Ja, weil das wird doch am Ende mit A gesprochen, geschrieben.
Ja.
Ouija,
darum.
Hab ich gedacht.
Bin ich da? Ja, verflixt.
Gut, es ist ein Hexenbrett. Einigen wir uns auf die deutsche Version.
Ja.
Die andere ist ein bisschen zu schwierig.
Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarschung.
Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und...
Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht?
Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller.
Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett.
Chris, na los, suchen wir es, das wird wie eine Schnitzeljagd.
Okay, dann los.
Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten?
Ash und Chris sollen das Brett suchen, während ich, Sam, mit Josh in den Keller zum Boiler muss. Und hier ist mir was Komisches aufgefallen, als wir auf dem Weg nach unten waren. Die Figuren sind immer irgendwie beleuchtet, trotz fehlender Lichtquelle.
Stimmt, die werfen immer Schatten.
Ja, die sind aber auch immer ein bisschen heller.
Ja, ist...
Fand ich komisch.
Ist vermutlich einfach, dass wir die Figuren besser sehen können, dass wir Emotionen ablesen können. Denn das Spiel hat ja auch damit geworben, dass sie ganz viel Motion Capturing mit Mimik eingefangen haben und so weiter. Ich denke, das wollte man dann eben auch zeigen.
Ja, richtig. Auf dem Weg nach unten unterhalten wir uns über Chris und Ash und darüber, dass wir nach dem Vorfall alle wieder hier sind.
Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein.
Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen.
Im Ernst, die brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt.
Ja, dann geht's in den gemauerten Keller nach unten.
Weißt du, Sam...
Ja, Josh?
Ich wollte nur sagen...
Was?
Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam.
Ehrlich gesagt, es ist auf jeden Fall komisch, wieder hier zu sein, aber ich glaube, es wird uns helfen, alles hinter uns zu lassen.
Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du?
Und ich muss sagen, was hier an Material in die Berge hochgeschafft wurde, allein dieser komplett gemauerte riesige Keller, unglaublich, denn der ist weitläufig, ähnlich wie das Haus voller Gerümpel, Regale und so weiter.
Geh schön langsam.
Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein.
Mhm.
Sicherungskasten und Boiler sind am Ende eines langen Ganges. Josh fängt hier an, herumzuhantieren und alles irgendwie in Gang zu kriegen, während Sam einen Baseballschläger findet, auf den wir Josh ansprechen können.
Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee.
Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern, da war... immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's?
Und hier haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Die eine ist so ein bisschen vorwurfsvoll. Warum hat er denn sowas hier? Und die andere ist scherzhaft. Und ich habe nicht verstanden, warum sollte ein Baseballschläger hier unten verwerflich sein. Ich bin auf der scherzhaften Schiene geblieben und wollte den gruseligen Typen im Keller, ich finde Josh hier unten noch viel gruseliger als oben, nicht verärgern, muss ich sagen. Ja. Sam lässt den Schläger erstmal stehen.
Sorry, dass ich dich hier runterschleppe.
Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut.
Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du?
Es ist definitiv gruselig hier unten.
Yep, hier will man nicht unbedingt allein sein.
Ich fand's auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon so eine Art Foreshadowing war, aber da wurde Josh so ein bisschen sentimental, hatte ich das Gefühl, oder auch so ein bisschen, naja, irgendwas hat ihn scheinbar angetriggert, fand ich jetzt. Denn auch bei dem Gespräch schon, wo es noch um Chris und Ashley ging, da sagte er zwischendurch auch recht ominös sowas wie, die brauchen irgendwas, was sie zusammenschweißt, ein traumatisches Erlebnis oder so. Und dann erwähnt er immer mal wieder, ja, dass sie ja häufig hierher gekommen sind. Dann sagt er Mom, Dad und ach, ist schon egal. Und dann unterbricht er so seinen Satz, weil er halt nicht Hannah und Beth sagen möchte und so. Ne? Man hat ja dann noch die Chance, als Sam zu sagen, wir sind für dich da oder du kannst immer auf uns zählen oder sowas in der Art. Aber das fand ich dann schon sehr andersartig von ihm oder ungewöhnlich, zumindest im Verhältnis zu dem, wie er sich bislang vor den anderen gegeben hat.
Mhm. Ja, also irgendwas versucht er natürlich zu überspielen. Man kann es ihm auch nicht verübeln in dem Moment, denn es ist ja gerade mal ein Jahr her. Und hey, offiziell gelten die beiden als vermisst und nicht als tot. Also man hat ja bis heute keine Leichen gefunden, wie wir erfahren haben. Ja, also vielleicht versucht er einfach auch nur, das so ein bisschen zu überspielen.
Mhm.
Wer weiß.
Ja, genau. Ich glaube, der Spieler soll annehmen, dass Josh uns ein wenig vorgaukelt, dass Zeit alle Wunden heilt. Denn er sagt immer, es ist ein Jahr her, ich bin drüber hinweg und so weiter und so fort. Ja. Ist er eindeutig nicht.
Ja, reicht er nicht. Zwischendurch gibt es hier nochmal so einen komischen Was-war-das-Moment.
Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue.
Josh hat offensichtlich nichts gehört. Er verkabelt hier scheinbar alles neu, warum auch immer. Wir müssen das mit so einer Art, mit diesem Halte-still-Minigame unterstützen. Wir müssen die Taschenlampe ruhig halten, ganz klassisch.
Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen.
Hört sich kompliziert an.
Nein, ist eigentlich ziemlich simpel.
Danach gibt es so ein kleines Reaktionsspiel am Boiler. Um den Wasserdruck einzustellen, habe ich etliche Male verkackt, weil ich nicht zugehört habe, was ich genau machen soll. Ich habe meine Taste gedrückt, geht nicht, Taste geht nicht. Ach so, ich muss warten, bis das Licht dann geht. Ja gut, okay.
Oh, verdammt.
Schon okay, jetzt versuch's nochmal.
Wow.
Das passt doch super. Okay, high five. Yeah.
Ich hab's dann geschafft. Dann gab's so einen High-Five-Moment. Der kam so schnell, dass ich die richtige Taste nicht drücken konnte. Hab Josh voll hängen lassen.
Ich auch. Ah, ja. Das tat mir so leid.
Ja. Ja. Und dann wieder ein lautes Geräusch.
Was ist denn das?
Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes.
Ich lass das.
Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur.
Oh, du warst wirklich in Panik.
Sam ist beunruhigt, Josh wieder nicht. Er ist halt cool, ja. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment, dieses kleine, hinter dir ist etwas. So ein Prank-Moment, so ein Späßchen.
Oh mein Gott. Nicht bewegen.
Was?
Hinter dir ist etwas.
Ja, klar.
Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas.
Okay, dein Punkt.
30-0.
Was? Nein, woher kommt der erste Punkt?
Zuerst kommt doch 30.
Nein, 15.
Oh, tja, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan.
Josh hat bei mir nicht reagiert. Und Sam hat sich irgendwie schlapp gelacht. Ich fand das ein bisschen cringe, aber gut, okay.
Naja. Ja, es ist komisch, dass Sam sich schlapp lacht, wenn Josh nicht drauf einfällt.
Ja.
Ja, aber im Grunde, wie wir gleich sehen, hat sie ja nicht ganz unrecht, denn wir übernehmen mit ihr wieder die Steuerung und können diesem Geräusch nachgehen.
Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh.
Was?
Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig.
Ich finde ihn nicht gleichmäßig.
Meinst du, wir sollten nachsehen?
Wieso?
Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen?
Unwahrscheinlich.
Ist nur meine Meinung. Aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt.
Ja, klar. Okay.
Wir gehen weiter darauf zu. Und offensichtlich gibt es hier zwei Ein- bzw. Ausgänge. Und wie wir uns diesem einen Ein- oder Ausgang nähern, springt plötzlich irgendjemand maskiert aus der Dunkelheit und beginnt auf uns zuzurennen.
Was zur Hölle?
Sam und Josh drehen natürlich um, versuchen sich in Sicherheit zu bringen, denn für die beiden ist absolut unklar, wer jetzt hier ist. Und ab hier beginnen diese Quicktime-Events, die uns jetzt durchs ganze Spiel begleiten.
Und wie hab ich die alle verkackt? Ich weiß auf der Tastatur ganz genau, wo meine Tasten sind. 30 Jahre Erfahrung. Aber wenn so ein Druckmoment kommt, dann weiß ich gar nichts mehr. Das war auch der Moment, in dem ich auf den Controller gewechselt habe. Einfach für später. Ich habe hier das Gefühl, dass ich die Tasten schneller drücken kann als auf der Tastatur. Aber es kam kein Quicktime-Moment mehr. Ich werde sehen, wie sich das im restlichen Spiel zeigt.
Ja, das Spiel platziert auch die Tasten auf den Controller, die Buttons, so ein wenig dort in der Hälfte des Monitors, wo halt auch der Knopf auf dem Controller wäre.
Ah.
Also wenn du irgendwie auf das X von dem Xbox-Controller drücken würdest, dann wäre das links im Bildschirm und so weiter.
Da werde ich drauf achten. Sehr gut.
Hat aber jetzt in diesem Moment noch keine große Konsequenz, denn wie wir feststellen, erlaubt sich hier Chris einen Scherz mit uns.
Oh, komm schon, wieso ist sie abgeschlossen?
Damit keiner hier reinkommt.
Hey.
Was?
Hey.
Was zum Teufel?
Boom. Ich hab dich erwischt.
Was?
Schönes Ding, der war gut.
Was sollte das denn?
Er hat auf der Suche nach diesem Seance-Hexenbrett Gucci, Gachi, Ganja, ich weiß nicht, wie ihr es genannt habt.
Das ist ein Ouija-Board.
Ouija-Board. hat er hier ein paar Filmutensilien gefunden, eine Art Mönchskutte und eine Maske, ja, und erlaubt sich natürlich hier den Scherz und erschreckt die beiden. Und an der Reaktion von Josh, als sich Chris zu erkennen gibt, kann man so ein bisschen ablesen, dass Josh damit gerechnet hat, dass es Chris sein muss. Denn die beiden lachen sich tot, dass sich Sam hier ordentlich erschreckt hat, ja.
Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen?
Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid?
Nein, das hätte ich aber gern, das war so gut.
Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war.
Jokemeister!
Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war.
Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu.
Hatte ich nicht.
Komm, du hast dir echt in die Hose
Josh
gemacht.
Der Lacher ging natürlich auf ihre Kosten.
Na super. Der Mönch mit der Peitsche. Ich musste die ganze Zeit an Oliver Kalkofe denken.
Ja.
Der Mixer. Ja, oh, es ist der blöde Mönch mit der Peitsche.
Was in aller Welt hast du da an?
Ich hab zu Gott gefunden.
Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings?
Aber wenigstens haben sie das Gucci-Board gefunden.
Das Gucci-Board.
Das Dolce & Gabbana-Board hat er tatsächlich irgendwie in seiner Kutte, dieses riesige Board, verstecken können.
Ja.
Und zieht das so ohne Probleme daraus, ja.
Das wird unser Running Gag. Wir werden es jedes Mal falsch aussprechen.
Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich.
Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch.
Okay.
Sam hat genug von dem ganzen Unsinn, hat sich ordentlich erschrocken und geht baden.
Genau, und die anderen gehen zu der Zeit um in die Bibliothek, um halt das Board auszuprobieren, das Hexenbrett.
Genau. Dann wechseln wir auch schon zu unseren nächsten Charakteren, unseren Lieblingscharakteren, Matt und Emily, die sich immer noch auf ihrer Odyssee zur Rückholung der wichtigen Tasche befinden.
Hallo, Erdan, Matt, ich muss die Tasche holen. Kommst du mit?
Ja, ich komme.
Und da knistert es immer noch so ein bisschen. Emily ist natürlich immer noch nicht drüber hinweg, was gerade geschehen ist. Und wir müssen uns auf den Weg machen.
Richtig.
Genau. Der Dialog zwischen den beiden, der hängt da ein wenig von ab, ob wir halt Mike konfrontiert haben und wie wir es gemacht haben als Matt vorher. Und ob Emily und Jessica halt miteinander halt Zoff hatten. Wenn wir das alles entschärft haben, ist das hier alles auch ein bisschen cooler.
Ah, ist das so? Ich habe Emily immer Feuer gegeben, habe aber vorher auch Mike nicht konfrontieren können, weil ich die Szene mit dem Fernglas anders gemacht habe. Naja, egal. Ich kann Emily nicht leiden, auch nicht als Matt, und habe halt immer gegengehalten. Ja, es war halt immer eine angespannte Situation. Komme ich mit klar.
Genau, aber wir sind wieder auf so einem Schneepfad und suchen halt ihre Gucci-Tasche.
Was ist denn eigentlich so Wichtiges in der Tasche?
Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Willst du mich nicht mal darin bewundern?
Ich reiße sie dir sowieso runter.
Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung.
Los, holen wir sie.
Naja, es ist, wie wir schon oft gesehen haben, die beiden flirten ähnlich wie Mike und Jessica vorher. Sind hier sehr viele Anspielungen.
Ja,
aber Teenage-Zeug.
Es ist ganz interessant zu sehen, dass diese Handlungen hier parallel stattfinden, denn die beiden laufen durch den Schnee und wundern sich ab einem bestimmten Punkt, dass das Licht angeht.
Okay, na schön.
Und wir erinnern uns, das ist genau der Moment, an dem Mike und Jessica den Generator angeschaltet haben. Also wir sehen hier sehr schön, dass das alles zeitgleich passiert und bekommen eben auch die Konsequenzen der anderen Figuren hier zu spüren.
Ach, ich dachte, das ist ein Bewegungsmelder.
Das überschneidet sich alles, ja. Das Kapitel hier beginnt anscheinend um 22.51 Uhr bzw. 20.51 Uhr im Remake. Und das von Mike begann um 20.43 Uhr. Also bis sie dann da angekommen sind, es macht alles Sinn, ja.
Ringo, du hattest gerade noch das Fernglas erwähnt zwischendurch.
Ja.
Wir konnten hier am Anfang dieser Sequenz konnten wir auch noch mal durch ein Fernglas sehen und eine Schaukel beobachten. Jetzt, da ich weiß, dass diese Fernglasmomente anscheinend auch unterschiedlich sein können, je nachdem, wie man sich entschieden hat, habt ihr da irgendwas Besonderes gesehen? Denn bei mir war absolut gar nichts. Da war wirklich nur die Schaukel. Und man konnte ja hinterher noch mal zur Schaukel hingehen und so eine kopflose Puppe, die ein Hannah-Sticker auf sich trug, finden. Aber im Fernglas habe ich nichts entdeckt. Ihr?
Nee.
Ich habe nicht mal das Fernglas entdeckt.
Oh. Okay. Ja, aber ich habe auch nichts entdeckt. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwas kommt.
Da ist so ein kleines Gazebo und da ist ein Fernglas drin, ja.
Ja.
Ah ja, okay.
Aber, ja.
Wir können hier weitergehen und das Schöne ist, wir bekommen nicht nur die Konsequenzen der Handlungen der anderen Figuren zu spüren, sondern wir sehen tatsächlich auch diese Generatorhütte auf quasi durch die Bäume durch, dass das Dickicht durch, denn da brennt jetzt Licht. Und das finde ich ganz cool, dass wir jetzt so eine gewisse räumliche Vorstellung davon bekommen, wo hier die Wege lang gehen.
Ja.
Mein nächster Punkt war der riesige Totempfahl.
Richtig, den finden wir.
Ja, genau. Ja, auf dem Weg an der Seite halt ein riesiger Totempfahl und die gute alte Emily erlaubt sich einen kleinen Spaß.
Ja.
Greift mit ihrer Hand in den Mund eine der Köpfe auf dem Totempfahl und tut so, als wird sie hineingezogen.
Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein.
Ey, das würde ich...
Jetzt ganz langsam reinstecken.
Klar. Nicht schlecht.
Zu einfach.
So bin ich. Mr. Einfach.
Ach, jetzt komm.
Der Klassiker.
Ja, Matt kann helfen. Also, oder kann vorsichtig mal gucken, was da los ist. Es war nur ein Spaß. Prank.
Ja, der älteste Trick der Welt. Matt fällt drauf rein. Er bekommt Gelächter und Mittelfinger. Naja, super lustig. So ist das eben, ja. Aber bevor er einschnappen kann, hören wir wieder ein unnatürliches Geräusch.
Was war das?
Weiß nicht. Bestimmt nur ein Tier, oder?
Das ist gar nicht cool.
Man kann es nicht ganz zuordnen. Ja. Wir gehen am Pfahl vorbei, weiter nach unten. Und hier stoßen wir auf einen aufgespießten Schweinekopf. Ich dachte mir, okay, der Catering-Service hat geliefert. Nicht bis ganz nach oben.
Hey, was soll das?
Ein Schweinekopf, eklig.
Der war vorher noch nicht da.
Und hier ist doch eine Nachricht dran.
Eine Nachricht?
Welcome back. Mit Blut geschrieben. Und hinten drauf, wenn wir den Zettel drehen, steht Northern Providences Penitentiary. Ich weiß nicht, was heißt das? Gefängnis oder ist das Penitentiär falsch geschrieben?
Ja, Penitentiary.
Ah ja, okay. Ja.
Das gefällt mir nicht.
Mir auch nicht.
Oh! Matt!
Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das?
Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier.
Okay.
M will ihre Schlüpper doch nicht mehr holen. Sie hat Angst. Mhm.
Ja, offensichtlich hat uns hier jemand erwartet, denn warum sollte man sonst einen Schweinekopf, ich glaube, da ist auch Stacheldraht drumherum, zumindest sieht es so aus, oder irgendein Draht drumherum gewickelt, warum sollte man sonst diesen Schweinekopf hier drapieren, diesen abgeschlagenen, mit dieser ja gruseligen Psychonachricht darunter? Es bleibt nur die Frage, wer oder was? Dieser maskierte Mensch, der uns beobachtet? Wahrscheinlich. Oder vielleicht doch nicht? Wir wissen es nicht genau, denn hier in diesem Moment bekommen wir wieder einen Cut. Und wir befinden uns jetzt wieder in unserer Therapiesitzung mit dem guten alten Dr. Hill. Und wir sehen, so wie auch im Spiel langsam es Fahrt aufnimmt und die Ereignisse immer merkwürdiger und skurriler werden, so werden auch die Therapiesitzungen hier immer bizarrer. Dr. Hill steht am Fenster und wir erinnern uns, das Fenster war in der letzten Sitzung noch, ja,
ein normales, großes Fenster mit roten, bodentiefen Vorhängen. Der Raum war relativ hell und warm, aber er wirkt jetzt viel kälter. Das Fenster ist zum Teil wild mit Brettern vernagelt. Diesen roten Matrix-Sessel, wie du ihn genannt hast, im Hintergrund, der ist zum Teil abgedeckt. Und es wirkt insgesamt eher, als würden wir in einem Lost Place sitzen.
Ja, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, schon festgestellt, dass bei der letzten Sitzung war dieses Therapiezimmer ja quasi in der Lodge. Also der Schreibtisch stand ja quasi vor dem Kamin. Und jetzt sind wir wieder in so einer Art richtigem Therapiezimmer oder Büro. Hinten stehen so super alte Aktenschränke und genau diese abgedeckten Möbel. Dann hat sich die Tischdeko auch radikal verändert. Von kleinen Hirschstatuetten sind wir dann zu einem sezierten, ich weiß nicht, was das sein soll oder was es gewesen ist. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre so ein kleiner Vielfraß oder so, wobei die wahrscheinlich viel größer sind. Und eine gigantische, in einem Glas gefangene Spinne. Und das macht alles so ein bisschen den Anschein, wenn man jetzt schon so diese Schlüsse ziehen möchte, als wäre man in dieser verlassenen, in diesem verlassenen Sanatorium oben auf dem Berg.
Ja, es ist auch alles viel düsterer. Dr. Hill, am Anfang kaum zu erkennen, lehnt sich nach vorne über den Schreibtisch und macht erstmal so eine kleine Tischlampe an. Er hält sein Gesicht. Dann können wir ihn richtig sehen, seine Gesichtszüge. Und wir haben wieder eine kleine Fragen- und Antwort-Session. Diesmal fragt er uns, ob wir eigentlich an übernatürliche Ereignisse glauben.
Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Furcht vor dem Übernatürlichen. Geister, Gespenster und andere unfassbare Mächte jenseits des Schleiers. Hast du auch diese Furcht?
Ich bin da generell auf Nein gegangen. Und er hat mich belehrt, ja, warum tust du im Spiel denn so, als würdest du dran glauben?
Siehst du, es war bei mir genau andersrum. Ich habe ja gesagt, habe dann aber dieselbe Antwort bekommen. So spiele ich das Spiel aber nicht.
Ja, genau.
Ich glaube, als Emily in diesen Totemfall reingezogen wurde, bin ich als Matt ihr zur Hilfe gekommen. Also habe gedacht, hier ist irgendwas Komisches im Schilde, aber habe dann gesagt, ich glaube doch gar nicht an sowas. Und das hat er halt als Diskrepanz angesehen. Und informiert mich darüber.
Genau, also das Spiel, wir merken, das Spiel trackt hier ein bisschen unseren Spielstil und merkt sich natürlich auch unsere Reaktionen bzw. Antworten aus den letzten Therapiesitzungen.
Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder.
Was er daraus macht, welche Schlüsse unser Psychoanalytiker hier daraus zieht, teilt er uns noch nicht mit, denn Kapitel 2 endet hier an dieser Stelle und alle Fragen bleiben offen. Schauen wir mal, wie es in Kapitel 3 weitergeht, aber wir merken, so wie sich langsam die Situation für die Teenager zuspitzt oder dramatisiert oder immer bizarrer wird, so scheint auch der seelische, geistige, psychische Zerfall in oder von dieser Person, von uns als Spieler fraglich, hier in diesen Therapiesitzungen sich abzuzeichnen.
Genau, und wir werden auch ab der nächsten Folge etwas zügiger vorgehen. Wir wollen nicht das ganze Spiel über 11 Folgen ziehen, also 10 Kapitel plus den Prolog, sondern wir wollen dann mehrere Kapitel pro Folge machen. Jetzt kennen wir halt die Charaktere und müssen nicht nochmal jeden beschreiben.
Genau. Das liegt auch am Spiel. Ja, das Spiel muss das Pacing erhöhen. Ich freue mich schon drauf, denn Kapitel 2 war doch recht gemächlich, fand ich.
Ja. Genau. Soviel also zu Kapitel 2. Bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, es war euch noch nicht zu gruselig. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns auf Patreon und Steady unterstützt und ja, hoffen, dass wir mit euch es durchhalten bis zum Morgengrauen. In diesem Sinne, haltet durch. Egal, ob ihr nun draußen seid, in dem Generatorhütchen, im Keller oder vielleicht ein Bad nehmt im Whirlpool. In diesem Sinne, macht's gut.
Auf Ouija sehen.
Super. Ja, macht's gut. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.